Ja, Abschied zu nehmen ist nie einfach. Schon gar nicht, wenn man sich für längere Zeit nicht mehr sieht. Wo Dorina und ich befreundet waren, also bevor wir geheiratet haben, von 2010 bis 2012, haben wir eine Fernbeziehung geführt vom Zürich Oberland nach Hessen in der Nähe von Kassel. Und wir sind beide noch im Gymnasium gewesen. Und wir haben uns nur in den Schulferien gesehen. Und dann haben wir dort abgemacht, immer in den Schulferien. Und es war schön, miteinander sich zu sehen. Aber dann, irgendwann ist der gefürchtete Moment gekommen, wo man zum Bahnhof fährt, seine Sachen muss zusammenpacken und dann wieder muss Abschied nehmen für 2, 3, 4 Monate. Ja, nein, 4 Monate nicht. Aber wirklich, es hat sich angefühlt wie 4 Monate. Und heute soll es auch um den Abschied gehen von Jesus und seinen Jüngern. Wir haben es schon angetönt. Es ist natürlich die Auffahrt damit gemeint, Christi Himmelfahrt. Und wir legen jetzt eine Pause ein, eine kurze oder eine mittelkurze mit unserer Predigtserie zu Gott hat einen Plan. Wobei, ihr werdet sehen, es gibt Überschneidungen. Weil wenn Gott einen Plan hat, dann hat das Auswirkungen in die verschiedenen Themen und in die verschiedenen Texte. Zum ganz ehrlich mit euch sein, ich habe zu Auffahrt fast den schwierigsten Zugang gefunden von allen christlichen Feiertagen. Oder bei Weihnachten ist irgendwie klar, was man feiert. Oder? Man feiert die Geburt von Jesus in Bethlehem. Ganz easy, das bekommt man mit über als Kind, das kann man nicht verpassen. Nehmen wir Karfreitag und Ostern, natürlich die Highlights, gehört zu den christlichen Basics, das bekommt man mit über in Jungschi und Kids-Treff. Bei Pfingsten wird es schon ein bisschen spezieller, geht es um den Heiligen Geist, Ausgüssung vom Heiligen Geist. Ich sage, okay, was ist das? Und das feiern wir ja am nächsten Sonntag. Aber bei Auffahrt, okay, ja, Jesus ist in den Himmel aufgefahren, aber wieso? Was hat es mit dem auf sich? Und ich habe das auch spannend gefunden, auch im Unti sind wir 4 Tage durchgegangen. Und auch bei Auffahrt habe ich es irgendwie so spannend gefunden, einfach mal so, hey, was verbindet ihr eigentlich mit Auffahrt? Und das ist ganz spannend, was da zurückkommt. Jetzt bin ich vielleicht der Einzige, der über Auffahrt gestolpert ist. Und, aber wer weiß, ihr vielleicht auch, oder sind mal drüber gestolpert und denkt, ich kann irgendwie nicht viel damit anfangen. So oder so schaut man im Predigtext rein, wo wir schon ein bisschen davon gehört haben, nämlich Apostelgeschichte 1 bis 11. Apostelgeschichte 1 bis 11. Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er auserwählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten: Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort: Es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Genau, das ist der Udo, genau, die Udo-Originalreaktion. Genau. Interessanterweise finden wir den Bericht von dieser Himmelfahrt von der Auffahrt nicht bei allen, bei allen Evangelien, bei allen Evangelisten. Der Matthäus schneidet ein bisschen an, er beendet sein Evangelium mit dem ganz berühmten Missionsbefehl. Der Markus erwähnt es kurz in einem Satz, das ist ein typisches Markus-Evangelium, kurz in einem Satz erwähnen und dann ist es gut. Er schreibt kurz, dass Jesus in den Himmel aufgenommen worden ist und sich an die rechte Seite von Gott gesetzt hat. Punkt. Der Johannes schreibt gar nichts über die Auffahrt, aber er sagt ja dort etwas sehr Spannendes. Das heisst, es hat noch so viel mehr, was man könnte sagen, da könnte man ganze Bücher damit füllen. Und wer schreibt am ausführlichsten darüber? Unser Lukas. Auf den Lukas ist Verlass, der sorgfältige Arzt und Historiker schreibt am ausführlichsten darüber. Das ist ja schon bei der Weihnachtsgeschichte, beim Weihnachtsbericht auch so. Wer berichtet es am genauesten oder am detailliertesten? Der Lukas. Und ganz am Anfang vom Lukas-Evangelium, das ist einer von meinen Lieblingsvers im Evangelium irgendwie, sagt er, hey, ich habe ganz gründliche Recherchen betrieben, bevor ich das Evangelium geschrieben habe. Ganz gründlich. Ich habe Augenzeugen befragt, ihr könnt das überprüfen. Und ganz am Ende von seinem Evangelium steht dann, dass Jesus die Hände segnend aufgehoben hat und genau währenddessen, während er das Segen gesprochen hat, den Himmel aufgehoben worden ist. Die Jünger haben sich angeworfen auf die Knie und ihn angebetet und sind dann mit grosser Freude nach Jerusalem zurück. Aber der Lukas belässt es ja nicht dabei. Warum? Die Apostelgeschichte schreibt ja lieber Theophilus. Jetzt kommt Teil 2. Herrlich. Also ich liebe den Lukas, dass er das so gründlich gemacht hat, dass er die Apostelgeschichte auch noch aufgeschrieben hat. Und er gibt dem Theophilus, man weiß nicht, wer das ist, es gibt sogar Theorien, die sagen, Theophilus ist der, der Gott liebt, das ist einfach eine Umschreibung für den Gläubigen, man weiß es nicht, es gibt auch verschiedene Theorien. Er gibt dem Theophilus und uns Leser unglaublich wertvolle Einblick ins Epizentrum von der ersten Christen. Da, wo die Gemeinde anfängt. Und der Startschuss von der Apostelgeschichte ist die Himmelfahrt. Und ich finde, im ersten Moment ist das auch eigentlich etwas Trauriges, oder? Jetzt haben sich doch die Jünger erst gerade erholt von der Kreuzigung. Also ich versuche mich immer so reinzuversetzen, ich kann nicht anders. Die haben sich doch erst gerade erholt von der Kreuzigung, sind dort niedergeschlagen gewesen. Wir lesen, sie haben sich dort auch getroffen, haben Angst gehabt, auch vor Verfolgung. Und dann die Freude von der Auferstehung. Sie haben die Nachricht bekommen, hey, er lebt, er ist auferstanden. 40 Tage lang ist Jesus der Jünger immer wieder erschienen. Und wir lesen, er hat sie über das Reich Gottes gelehrt und alles, was damit zusammenhängt. Und aus unserem Predigtext lesen wir heraus, dass es Jesus auch ein Anliegen war, seine Nachfolger von seiner Auferstehung zu überzeugen. Man muss sich das mal vorstellen, also wenn ich dort Jünger gewesen wäre, und ich hätte gesehen, wie der am Kreuz stirbt. Und nachher kommen das Paar und sagen, hey, er lebt im Fall. Ich sage, ja, ich weiß nicht so recht. Ich weiß nicht so recht. Aber Jesus ist vielen in Person erschienen, um sie zu überzeugen. Statt, er hat ihnen viele überzeugende Beweise dafür gegeben. Eine Beweisführung ist nicht eine Erfindung von den letzten paar Jahrzehnten. Aber nach 40 Tagen ist auch mit dieser Phase dann Schluss gewesen und es ist Zeit gekommen zum Abschied nehmen. Und auch da, das habe ich auch die Teams im Unti gefragt, habe gesagt, hey, wie wäre es euch gegangen? Jetzt sind ihr, stellt euch vor, ihr werdet dem Jesus nachgefolgt, ihr seid vielleicht berufen worden am See Genezareth, wir sind am Fischen gewesen. Jesus beruft euch. Und ihr seid mit ihm unterwegs, das ist das Verrückteste, was ihr je gesehen habt. Das ist ein Mensch, der aber Gott ist, der sündlos ist, der Wunder tut, der Kranke heilt, Gelähmte können laufen. Und dann sagt er zu ihnen, und ich finde das so einen faszinierenden Vers, dass Jesus ihnen sagt, wo er ihnen mitteilt, schaut, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Es ist gut für euch, wenn ich weggehe. Ich weiß nicht, wie sehr mich das in dem Moment gerade getröstet hat. Ich dachte, was? Was sollte denn da kommen, was besser ist, als unterwegs zu sein mit Jesus? Vor Ort, physisch, als Person. Und in unserem Predigtext, in Vers 8, finden wir noch einen weiteren Hinweis. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Wenn ich das so gehört habe, die entferntesten Gegenden der Erde. Zu der damaligen Zeit, und eigentlich noch bis relativ lang, bis vielleicht 100, 200 Jahre, ist es ja so gewesen, wenn ein König über das Land regiert hat, man hat ja nicht, logisch, wie es nicht Internet gehabt, nicht Twitter oder so, wo man das immer gerade mitbekommt, wer ist eigentlich gerade am Regieren. Wenn dann ein König gestorben ist, hat man ja schnellstmöglich einen Nachfolger müssen aufstellen und das auch unter die Leute bringen. Sagen, hey Leute, da geht es weiter, da müsst ihr dranbleiben. Und was hat man gemacht? Man hat Boten, man hat Herold in die letzten Winkel vom Land geschickt. Sie sind dort angezogen und haben es verkündet, hey, es gibt einen neuen König. Und ich finde, ganz ähnlich ist das auch ein bisschen, was Jesus ihnen da als Auftrag gibt. Er sagt, hey, euer Auftrag ist als Zeuge in die letzten, entferntesten Winkel der Welt zu gehen. Und jetzt, je nachdem, wie postmodern du unterwegs bist, denkst du vielleicht, oh, ist das nicht wahnsinnig aufdringlich, wenn man da so als Zeuge versucht, den letzten Winkel der Welt zu gehen und irgendwie versucht, Leute zu überzeugen. Tue ich da nicht meine Meinung aufdrängen? Geht das überhaupt? Ist das vertretbar? Aber stell dir mal vor, du bist so weit jünger auch, 100% davon überzeugt, das ist es. Das muss unter die Leute. Man stellt dir vor, einen Arzt, der für irgendeine schlimme Krankheit aussuchen, der das Gegenmittel hat. Der wird es doch unter die Leute bringen. Sagen, hey, ich habe es herausgefunden. Das ist es, das brauchen die Leute. Ich würde sagen, ja gut, ich meine, ich will mich nicht aufdrängen, aber wenn es dich interessiert. Oder? Das ist auch ein bisschen schräg, oder? Nein, das müssen andere Leute erfahren. Und wenn man so die Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir, hey, das haben sie gemacht. Und sie haben nicht nur davon geredet, von dem Evangelium, von der guten Nachricht, sondern es ist klar, da muss ja ganz praktisch etwas passieren. Sie haben sich für Witwe und Waise eingesetzt. Sie haben den Armen zu essen gegeben. Sie haben sich um Menschen mit Beeinträchtigungen gekümmert, geheilt. Richtig diakonisch, helfend unterwegs gewesen. Ein kleines Beispiel, da gibt es den Bericht von Petrus, das ist, glaube ich, Kapitel 3, wo sie da umherziehen und ein Gelähmter sieht, oh, da kommt ein Apostel vorbei und schafft es, ihn anzusprechen, sagt, hey, hast du mir nicht etwas, ein bisschen Geld? Und der Petrus sagt, schau, ich habe nicht Gold, ich habe nicht Silber, aber ich habe Aber was ich dir geben kann, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus, steh auf. Und der Gelähmte ist aufgestanden. Aber Gold und Silber, das war nicht der Zugang gewesen. Oder anders, wir lesen von der Tabitha, die gestorben ist, die war dort tot gewesen. Und sie wird zum Leben auferweckt. Oder noch das letzte Beispiel, der äthiopische Kämmerer, das bekannte Beispiel von der Taufe, wo er die Schriftrolle liest und er kommt einfach hin und vorne nicht raus. Und der Philippus nimmt sich Zeit und sagt, verstehst du, was du eigentlich liest? Er sagt, nein, eigentlich nicht. Und er nimmt sich Zeit, sich hineinzuversetzen und erklärt ihm das, da wo er ansteht. Und ich könnte jetzt weitermachen, was in der Apostelgeschichte alles ganz praktisch passiert ist. Und die Jünger fragen, das finde ich eigentlich noch interessant, dass die Jünger im Predigtext dann einmal sagen, hey Jesus, ist jetzt der Moment gekommen, wo du das israelitische Reich wieder auferbaust? Müsste eigentlich meinen, hey, jetzt sollte die Message langsam angekommen sein. Sie haben es ja schon ein paar Mal gefragt. Ein letzter Anlauf nochmal, ob man nicht die politischen Verhältnisse in Israel nicht mit Macht und ja, was auch immer, mit Macht und Stärke auf den Kopf kann stellen. Die Römer nicht aus dem Land werfen. Und Jesus sagt einfach, schau, es steht euch nicht zu, die Zeitspanne zu kennen, die Zeitpunkte. Das ist am Vater seine Angelegenheit. Viel wichtiger ist es doch, dass wir als Zeuge in die Welt rausgehen. Als Zeuge. Weil die wahre Macht kommt nicht durch Umsturz von Mächtigen, sondern die Schwachen aufzuheben und sie stützen. Kommt nicht dadurch, dass man denen noch mehr gibt, die schon viel haben, sondern dass man die versorgt, die nichts haben. Nicht durch Darstellung von Stärke, sondern auch durch den Verzicht, durch den Dienst, dienend unterwegs zu sein. Und so war Jesus unterwegs gewesen. Ich habe vorher bei der Lesung das Wort Zeuge versucht herauszuheben, weil das Wort Zeuge ist sehr spannend, was da im Griechischen steht. Und ich bin eigentlich nicht der, der Grammatik oder Wokilektionen da macht. Aber auf Griechisch heisst der Zeuge Martys. Martys kommt uns bekannt vor. Unser Wort Märtyrer ist ganz direkt von dem abgeleitet. Zeuge in dem Sinn sind Menschen, die im Namen von Dienst und Hingabe an Jesus auch unter Umständen ihres Lebens angeben. Und zum Märtyrer werden. Es ist eigentlich interessant, dass wenn man auf Deutsch Märtyrer sagt, dass man immer davon ausgeht, der stirbt dann zum Schluss. Aber die Bereitschaft, die ist da als Zeuge. Und als solche Martys, Märtyrer, Zeugen, schickt Jesus sie in die entferntesten Gegenden der Welt. Und gerade, wo er das gesagt hat, da passiert es. Die eigentliche Himmelfahrt. Er ist aufgehoben worden, von der Wolke umhüllt und dann haben ihn die Jünger nicht mehr gesehen. Und was ich noch spannend finde, ist, der Bericht, der zielt ja, es zielt darauf ab, hey, Jesus geht neu mit an. Es gibt ja andere Stellen, zum Beispiel bei den Emmaus-Jüngern, wo einfach steht, sie haben es erkannt und dann ist Jesus nicht mehr unter ihnen gewesen. Aber beim Bericht von der Auffahrt, ist klar, man liest raus, es geht in den Himmel, es geht an einen anderen Ort. Nicht einfach puff und dann hat man Jesus nie mehr gesehen, sondern es ist klar definiert gewesen. Er ist nicht nur irgendwie geschwebt oder es ist auch nicht irgendwie nur gegangen, ah, jetzt machen wir da irgendwie, weiß auch nicht, irgendeine spirituelle Erfahrung, irgendwie eine Loslösung von der Seele oder so. Nein, das ist wirklich ein lieblicher, physischer, körperlicher Akt gewesen von der Auffahrt. Und wo ist er angehoben worden? Im Thronsaal von Gott. An Ehrenplatz, an der rechten Seite von Gott, wie es im Hebräerbrief steht. Und da schwingt natürlich wahnsinnig viel, gerade aus dem Alten Testament mit. Oder? Man kann das Neue Testament nicht lesen, ohne dass das Alte Testament einfach mitschwingt. Das ist einfach so. Und das ist gut so. Schon allein, dass Jesus, der Martin hat es vorhin gesagt, dass die Wolken wieder kommt. Die Wolke als Zeichen von der Herrlichkeit von Gott kommt immer und immer wieder. Oder? Man hat die Wolke über der Stiftshütte, die Wolke, die die Israeliten durch die Wüste leitet, die Wolken beim Berg Sinai. Wir haben sogar die Wolken, die der Tempel von Salomo ausfüllt, als Herrlichkeit von Gott. Nicht irgendwie als Sichtschutz, so im Sinne von, oh, so wie irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie, so ein Zaubertrick im Sinne von, oh, Achtung, jetzt sieht man nichts mehr, ja, und er ist weg. Ah, okay, und hinten durch ist irgendwie, man weiß nicht, was passiert ist. Nein, die Wolke, die hat tiefe Bedeutung. Und zur rechten Seite von Gott ist der Platz von der ultimativen Vollmacht, von der Souveränität. Untergeordnet nur noch am Vater gegenüber. Der Thronsaal von Gott, der Machtsitz vom Universum, wenn man so will. So wie Oval Office, Kanzleramt, Bundeshaus, Hochtausend und noch mehr. Dort ist er. Stell dir vor, du bist an deinem Arbeitsplatz, du bist in einer Arbeitsgruppe, du hast Arbeitskollegen, bist in einem Team unterwegs. Und dann kommt die glückliche Nachricht, jemand von deinem Team wird befördert. Kommt, weiss nicht, kommt vielleicht sogar in die Geschäftsleitung, kommt weiter rauf. Hey, sehr gut, jetzt haben wir endlich einen von unserem Team, der weiss, was uns bewegt. Der hockt jetzt da oben, der kann mitreden, der kann mitbestimmen. Der steht für uns ein. Er ist nicht untätig dort, an diesem Tisch. Und ganz ähnlich finde ich, ich weiss, das Beispiel verhebt nicht ganz, aber ganz ähnlich finde ich die Vorstellung, hey, Jesus hockt zur Rechten von Gott als Fürsprecher, wobei Gott für uns einsteht. Und je länger ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, muss ich sagen, hey, wenn wir die Himmelfahrt verstehen oder schon mal versuchen, in der ganzen Breite zu verstehen, dann müssen wir Jesus verstehen. Wer ist er? Ich weiss, es klingt jetzt so salopp, ihr sind ja alle, oder viele von euch sind schon im Glauben unterwegs, schon seit längerem, es ist ja klar, wer Jesus ist. Aber ich will gleich erst einen Blumenstrauß aufmachen. Einen kleinen Blumenstrauß an Bibelvers, wer Jesus ist. Und das hat übrigens auch ein bisschen mit der Predigt von letztem Sonntag zu tun. In Philipper 2,6,7. Was heißt er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand? Auf einer Stufe. Nutzte seine Macht nicht zum eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Und dann aus Römer 8,3. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. Ich finde, die Bibelverse haben es an sich. Es ist wirklich eine Tiefe drin. Auch wenn man sie vielleicht schon häufig gelesen hat, er verzichtete auf alle seine Vorrechte. Und so die ersten Debatten in der Kirchengeschichte, in der Theologiegeschichte, sind so die Klassiker gewesen. Hey, wie ist das jetzt eigentlich mit der Dreieinigkeit? Wie ist das jetzt mit Jesus? Ist er jetzt Mensch? Ist er jetzt halb Mensch gewesen? Oder halb Gott? Oder ganz Mensch? Ganz Gott? Halb? Wie ist das? Und man ist dort relativ früh zum Konsens gekommen. Oh, zum Konsens. Also nicht, dass jetzt der Konsens der Kirchenväter das gleiche Gewicht hat wie die Bibel, verstehe mich nicht falsch. Aber es hat sich herauskristallisiert, hey, Jesus ist ganz Mensch und ganz Gott gewesen. Ganz Mensch und ganz Gott. 200% geht das überhaupt? Noch zwei weitere Stellen, wo Jesus zu Gott betet, zum Vater betet und sagt, und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Gib mir von neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Und im Epheser 4, Vers 10, Und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen bis über den höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Wir sehen, Jesus ist ganz Mensch, ist ganz Gott. Und ich habe gesagt, vielleicht erinnert sich einige an die Predigt von letztem Sonntag aus dem Kolosserbrief, wo steht, hey, das ganze Universum ist durch Jesus Christus geschaffen worden und hat in ihm auch sein Ziel. Also ich weiß nicht, vielleicht ist das für euch schon alles klar und ihr habt schon alles durchblickt. Aber ich finde, ich weiß nicht, ich muss das noch oft bewegen, bis ich das ansatzweise in der Tiefe kann verstehen, was es heisst, die Person Jesus. Was es bedeutet, dass er als Mensch gekommen ist. Die ganzen Implikationen, was er aufgegeben hat und was er schlussendlich auch wieder bekommen hat bei der Himmelfahrt. Und darum ist die Himmelfahrt wichtig, weil Jesus wieder ganz in die Herrlichkeit zurückgegangen ist, die er schon immer gehabt hat, seit Anfang der Zeit. Sein ganzer lieblicher Körper ist in den Himmel aufgenommen worden, Fleisch, Knochen, Seele und Geist. Und der Punkt ist, die liebliche Himmelfahrt ist für uns ein Reminder, hey, die gesamte Schöpfung kann errettet werden. Die Herrschaft Gottes ist nicht nur irgendwie so eine geistliche, spirituelle Übung, sondern sie umfasst die ganze Realität, Lieblichkeit, Geistlichkeit. Das ist übrigens der Grund, warum die ersten Christen, ich meine, die haben in Rom Katakomben gegraben, wie blöd, weil sie gesagt hat, und uns ist das Liebliche wichtig. Es ist nicht einfach so etwas Geistliches, sondern wir wollen den Lieb auch würdigen in dem, was er war. Und wollen auch in dieser Hoffnung sein, dass er, ja, dass die Lieblichkeit auch bei der Wiederkunft Dimension hat, mitspielt. Und aufhört, ist ein Vorgeschmack auf all das. Ohne fest ins Detail zu gehen, Theologen haben sich auch den Kopf zerbrochen. Ja, wie ist das jetzt, wenn Jesus Durst gehabt hat? Hat jetzt die Gottheit Durst gehabt? Oder hat der Mensch Durst gehabt? Die Frage muss man sich auch mal stellen. Oder wenn Jesus im Schiff geschlafen hat, hat, glaube ich, der Calvin hat gesagt, nein, Gottheit hat sicher nicht geschlafen, aber der Mensch hat geschlafen. Und dann haben wir so auseinanderdividiert und Theologen haben sich da den Kopf eingeschlagen. Also ihr seht, das ist wirklich, also die Debatten, die man da gehabt hat. Aber ich bin überzeugt, wenn Jesus Durst gehabt hat, dann hat er das in der vollen Dimension gehabt. Wenn er am Kreuz gesagt hat, hey, warum hast du mich verlassen? Dann ist das, weil er dort wirklich verlassen war. Die Dunkelheit am Kreuz war echt und einschneidend. Nicht irgendwie eine Alibi-Übung, so, dass man es irgendwie verkaufen kann, aber die Gottheit war völlig cool gewesen. Wir müssen es nicht auseinanderdividieren. Jesus hat mit der ausgestoßenen Gemeinschaft gehabt, weil er gewusst hat, hey, ich weiß, was Einsamkeit ist. Er hat Menschen geheilt, weil er gewusst hat als Mensch, hey, ich weiß, Krankheit, Tod. Beim Lazarus hat er Tränen vergossen, wo er gestorben ist. Sein Königreich zeigt sich nicht in Gewalt, sondern im Dienst für andere. Das hat er in seinem Wirken ganz klar gezeigt. Nicht sein eigenes Leben zu retten, sondern das Anliegen für andere. Und darum ist es gut, dass wir den Stellvertreter in der ganzen Herrlichkeit, im Thronsaal, dem Machtsitz, zur Rechten von Gott haben. Und es ist auch gut, dass wir nächste Woche am Pfingsten darüber nachdenken, was es mit diesem Stellvertreter auf sich hat. Man landet unser Gedankenausflug und versetzen wir uns nochmal in die Jünger, die dort gestanden sind und in den Himmel raufgeschaut haben. Das finde ich so plastisch, so ehrlich. Ist ja logisch, die schauen rauf und er ist hier nicht mehr da und sie stehen dort. Und es kommen die beiden Männer in strahlend Weiss. Übrigens auch kein Novum, oder? Die Frauen, die den Leichnam gesucht haben und nicht gefunden haben, wer begegnet ihnen? Zwei Männer in strahlend Weiss. Und sie sagen den Jüngern, ihr Männer von Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Art und Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Ich finde, da haben wir wie so eine Überlappung von zwei Zeitabschnitten. Man hat einerseits, hey, Jesus ist aufgefahren im Thronsaal, sitzt zur Rechten, aber er wird auch wiederkommen. Da ist noch etwas dran, da hast du noch nicht das letzte Wort gesprochen. Und ich finde es herrlich, die Aufforderung ist eigentlich implizit klar an die Jünger. Er sagt, hey, warum stehen die rum? Der König ist im Thronsaal. Hey, es gibt Arbeit zu tun. Die Welt ist noch halb gross. Es gibt zu tun. Ich komme langsam zum Schluss. Am 1. Januar 1863, was ist denn passiert? Ich habe es auch nicht gewusst, bis vor ein paar Tagen. In den USA hat Abraham Lincoln offiziell die Sklaverei für beendet erklärt. Am 1. Januar 1863. Aber eigentlich ist uns auch klar, ja, das geht schon länger als ein Tag, bis das ganz durch ist, das Thema. Ich würde meinen, es ist wahrscheinlich bis heute noch nicht ganz durch. Es braucht eine Zeit von der Umsetzung. Es braucht eine Zeit zwischen Verordnung und Verwirklichung. Und da haben wir auch nicht umstehen. Ich habe gesagt, so, jetzt haben wir das unterschrieben hier in Washington, haben wir es erledigt, jetzt können wir kämpfen. Nein, da hat man müssen rausgehen, man hat etwas machen, aktiv werden. Freiheit denen bringen, die versklavt sind. Und darum hat Jesus gesagt, hey, ihr seid nicht alleine, ich schicke euch einen Stellvertreter. Es braucht Zeit, das Reich Gottes voranzubringen und als Zeuge in die verwinkelsten Orte der Welt zu gehen. Hey, ihr könnt losziehen, Zeuge sein. So leben, wie Jesus das vorgelebt hat und sie ihn auch aufgetragen hat, im Vertrauen darauf. Und das finde ich wichtig, im Vertrauen darauf, dass Jesus in dem Machtsitz, im Thronsaal, und da kommen wir wieder zum Thema, einen guten Plan hat. Dass es nicht einfach ins Nichts rausläuft, sondern dass Gott schon einen Plan hat. Er weiß, wie es wird enden. Jesus hat das Fundament gelegt, wo seine weltweite Gemeinde in die Welt rausgeht, wird sein Königreich gebaut. Und das noch als letztes in Apostelgeschichte 7, da lesen wir vom Stephanus. Ich habe das schon immer eine sehr bewegende Geschichte gefunden. Ich habe die gelben Bibelcomics gelesen als Kind, für die sie kennen, oder wo sie für ihren eigenen Kind vielleicht auch gegeben haben. Ich habe den Stephanus immer wahnsinnig berührend gefunden. Entschuldigung. Ein wahnsinnig treuer Jesus-Nachfolger, der wegen seinem Glauben umgebracht worden ist. Er war Zeuge, buchstäblich Märtyrer, im wahrsten Sinne des Wortes, und hat sogar mit seinem letzten Atemzug seine Feinde geliebt, die ihn verfolgt haben. Und kurz bevor er gesteinigt wurde, was ist passiert? Steht, er ist erfüllt worden vom Heiligen Geist. Und er hat aufgeschaut, in den Himmel. Und was hat er gesehen? Die Herrlichkeit von Gott. Er sieht Jesus an der rechten Seite vom Vater. Er sieht den aufgefahrenen Jesus an der rechten Seite von Gott im Thronsaal als Fürsprecher. Und das hat es ihm erlaubt, nicht seine eigene Kraft, sondern das hat es ihm erlaubt, bis zum letzten Atemzug darauf festzuhalten. Und kurz bevor er zusammengefallen ist beim Steinigen, sagt er, hey, rechne ihnen die Sünde nicht an. Und dann ist er gestorben. Hey, wenn Jesus in den Himmel gefahren ist für dich und für dich so einsteht, macht das nicht Mut, als Zeuge, als Martyrs in der Welt unterwegs zu sein? Ich wollte noch beten. Ja, Herr, danke für die Gnade, dass du nach deiner Auferstehung 40 Tage lang noch deine Jünger getröstet hast, dass du Beweis, ja, als lebender Beweis da gewesen bist, hey, ich bin auferstanden, ich habe den Tod besiegt. Und nach 40 Tagen bist du in den Himmel aufgefahren, du hockst an der rechten Seite vom Vater und danke, dass du uns nicht alleine lässt, dass du es gut mit uns meinst, dass du einen Plan mit uns hast und dass du einen Stellvertreter geschickt hast, den Heiligen Geist. Und du siehst, Herr, wie wir aus eigener Kraft nicht viel machen können. Und uns der Auftrag an jeden Ecke der Welt zu gehen, sehr schnell überfordern kann. Und danke, dass du uns da tatkräftig unterstützt. Dass du die Leute segnest, die an deinem Reich bauen, gerade besonders dort, wo ganz viele Leute noch nie nur einen Buchstaben von dir gehört haben. Ja, danke, Herr, dass du seit aller Ewigkeit schon eine Herrlichkeit gehabt hast und sie auch immer wirst haben. Und du den Sieg schon errungen hast. Wir müssen nichts mehr machen. Wir leben in deiner Vergebung. Wir leben im Anteil von deinem Sieg. Und so bitten wir dich einfach, egal was auf uns zukommt, auch nächste Woche, in der nächsten Zeit, wenn man in den Medien liest, es passiert viel. Ja, schenk du Gnade, Zeugen zu sein in der Welt und an deinem Reich zu bauen. Amen.